Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Bei den ZDF-Shows Deutschlands Beste waren die Ranglisten manipuliert. Das ist das Ergebnis einer internen Untersuchung, die Programmdirektor Norbert Himmler beauftragt hatte. Es wurden Veränderungen an der Rangfolge der repräsentativen Umfrage vorgenommen, um Gästen der Shows ohne deren Wissen einen attraktiveren Rangplatz zu geben. Programmdirektor Himmler nannte den Vorgang einen groben Verstoß gegen die Programmrichtlinien, der nicht zu rechtfertigen sei. Es werde intern Konsequenzen geben und klare Regeln für künftige Voting-Shows. Das ZDF hat Zuschauer, Teilnehmer der Abstimmung und betroffene Prominente um Entschuldigung gebeten. Die Wetterturbulenzen in Teilen Deutschlands halten an.
Die Turbulenzen auf dem Mainzer Lerchenberg, dem Stammsitz des Zweiten Deutschen Fernsehens, halten auch weiter an. Gundula Gause gestern Abend im Heute-Journal. Der im Ranking zu hoch gestufte Klaus Kleber stand daneben. Er verbiss sich allerdings einen Live-Kommentar. Er hatte das bereits per Twitter gemacht und sich bei dem zu tief eingestuften RTL-Anchor Peter Klöppel entschuldigt und seinen Hass den Manipulatoren entgegengeschleudert. Er nannte es sogar Tater. Vielleicht ist da möglicherweise dann doch Betrug ein richtiges Wort, aber die Ermittlungen laufen noch. Dazu mehr am Ende des Medienmagazins in der Ausgabe vom 12.07.2014. Sie hören authentische Innenansichten in diesem Medienmagazin zur NSA und mehr über die Innenansichten der Zeitungsverleger, was ihre eigene Branche betrifft. Und das natürlich wie immer.
Vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Radio 1 mit dem Medienmagazin. Genau, das wollten wir nicht abtöten, obwohl die Band The Killers hieß. Ja, William Binney arbeitete mehr als 30 Jahre für die NSA. Und er sagte kürzlich im Bundestags-NSA-Untersuchungsausschuss aus und verglich darin den Geheimdienst NSA mit einer Diktatur. Was hat er damit gemeint? Eleni Klotzikas konnte den NSA-Aussteiger interviewen. Und damit hier nicht unnötig geheimdienstliches Potenzial verschwendet wird, mache ich das Interview jetzt hier öffentlich.
Bill, warum haben Sie sich zu diesem Schritt entschieden, die NSA zu verlassen?
Zuerst vor allem wegen der Korruption, der Verschwendung, des Betrugs und des Missbrauchs wollte ich die NSA bereits 2002 verlassen. Doch nach 9-11 wollte ich doch weiter dort bleiben, denn ich wollte meinem Land helfen, Probleme zu lösen. Aber als ich dann erlebte, wie sie damit begannen, fast jeden Bürger in den USA auszuspionieren, musste ich gehen. Sie begannen erst in den USA, die Daten von Bürgern zu sammeln und später dann auf der ganzen Welt. Ihr werdet also alle jetzt genauso wie US-Bürger behandelt.
Sie sprachen über Korruption. Was meinen Sie damit genau?
Corruption is the is how you swindle money out of the government.
Es geht darum, wie Regierungsgelder entwendet werden und in Organisationen von Freunden fließen, wo später die Verantwortlichen nach ihrer Pensionierung Jobs annehmen. Schauen Sie sich doch mal an, wo die ganzen ehemaligen Leute der NSA heute sitzen. Sie gehen natürlich zu den Firmen, die Verträge mit der NSA abgeschlossen haben. Sie missbrauchen ihren Einfluss und schließen genau deswegen Verträge mit diesen Firmen ab, zum Beispiel
Booz Allen oder TRW. Or Boeing,
SEIC, Booz Allen, TRW oder Boeing.
Slime on the side of the agencies of the government.
Ich bezeichne sie einfach nur als Schleim. Es ist im Prinzip ein Weg, nach der Pensionierung noch mehr Geld zu verdienen, sich somit Steuergelder zu erschleichen.
Basically swindling, I mean wasting taxpayer money.
That means that all this massive.
Die massive Ausspähung begann erst nach 9/11, sagten Sie?
Yes, that's right. They didn't have the capability before.
Ja, so war es. Vorher hatten sie gar nicht die Kapazitäten dafür. Die Systeme haben meine Kollegen und ich erfunden. Sie haben sie dann abgeschafft, um dieselben Systeme dann auf dem freien Markt bei Firmen wie Naris und Barron zu kaufen. Zwei verschiedene Firmen, die Sessionizer bauten mit Prozessoren, die 622 Megabit pro Sekunde schafften oder später 10 Gigabyte pro Sekunde. Das war ihre größte Anschaffung. Für die Überwachung der Festnetztelefone hatten sie Verträge mit Telekommunikationsunternehmen geschlossen. Dadurch konnten
konnten sie alle Gespräche problemlos abhören und speichern, ohne große Probleme. Sie bekamen dabei sogar Hilfestellung. Was das Internet anbetrifft, standen sie vor dem Problem, wie sie das aus dem Glasfaserkabel herausbekommen, um die Daten zu speichern. Dafür kauften sie nochmal weitere Systeme von den Firmen.
Vor 9/11 gab es keine Kapazitäten dafür. Meinen Sie personell oder technisch?
Wenn Sie in diesem Ausmaß überwachen wollen, müssen Sie eine Menge Geld in die Hand nehmen, teure Verträge abschließen mit Firmen, Dienstleistern, Transporteuren. Man muss Speicher errichten, wie zum Beispiel in Bluffdale in Porton Eat. Neben der NSA ein weiteres in San Antonio, eins in Florida. Wissen Sie, die mussten so viele Lager bauen, neue Gebäude dafür errichten, neue Verträge abschließen. Eine ganze Industrie ist das geworden. Es entstehen wieder neue Arbeitsplätze, wo die pensionierten NSA-Leute dann unterkommen können. Ich nenne das Inzest. Manchmal haben sie auch Leute aus den Firmen, mit denen sie Verträge abgeschlossen haben, in die NSA hineingeholt. Da haben wir es ganz klar mit Korruption zu tun.
Was war Ihr Schlüsselereignis? Der Moment, in dem Sie gesagt haben, jetzt werde ich zu einem Whistleblower, jetzt packe ich aus.
Well, see, after I left, I tried to work with others, a few other people, to try to work internally in the government's chain of command, like the House Intelligence Committee and the Senate.
Als ich die NSA verließ, habe ich und einige Kollegen versucht, in der Regierungskette, im Geheimdienstkomitee des Senats oder des Repräsentantenhauses oder bei Generalinspekteuren auf die Geschehnisse Einfluss zu nehmen und haben versucht, denen zu erzählen, was alles passiert. Letztlich hat Snowden es dann mit der Presse gemacht. Wir haben auch alles erzählt, aber die Politiker haben uns ignoriert und wir haben dann darauf beharrt und dann haben sie uns mit dem FBI verfolgen lassen. Sie drohten uns mit Strafverfolgung. Mehr als 7 Jahre lang haben wir versucht, die Regierung auf die Probleme aufmerksam zu machen, leider erfolglos. Sie haben uns sogar mit Waffen verfolgt, haben versucht, uns etwas anzuhängen, haben angebliche Beweise konstruiert, aber ich konnte sie stoppen und Beweise liefern für ihre böswillige Verfolgung.
One of the things you learn about when you're dealing with people who have very little integrity is you back up everything you have with other people safely. So that when they came and took all our material in 2007, I just went to other people and asked to have it back.
Was man lernt, wenn man mit Menschen zu tun hat, die keine Integrität haben, ist, dass man sich zusammen mit anderen Beweisen gegen diese Leute absichert. Als sie unser Material 2007 beschlagnahmt haben, um daraus angebliches Beweismaterial gegen uns zu konstruieren, habe ich einfach meine Kollegen gefragt, ob sie es mir zurückgeben können. Damit haben sie nicht gerechnet und wir konnten somit erkennen, dass sie versucht haben, das Material zu manipulieren. Das ist eine Straftat, für die wir sie hätten belangen können. Das Justizministerium hat dann aufgegeben, uns zu verfolgen. Aber dennoch hat mir das gezeigt, wie gering die Integrität dieser Leute ist und wie korrupt meine Regierung ist und die ganze Zeit war. Daher entschied ich mich, meine Zurückhaltung aufzugeben und dann auch damit an die Presse zu gehen, okay?
Did you have other kind of harassments?
Hat man auch versucht, sie umzubringen?
Threatened to your life?
Well, they pointed guns at me, okay? I would take that as a threat.
Sie haben Schusswaffen auf mich gerichtet. Sie haben versucht zu verhindern, dass wir jemals wieder einen Job bekommen. Überall, wo wir uns bewarben, schickten sie das FBI hin und sagten, dass gegen uns Ermittlungen laufen. Die Firmen wollten uns dann natürlich nicht mehr einstellen.
So we couldn't get a job. So they blackballed us. It's called blackballing in our... That's the way we call it anyway.
But now you live in
Sie leben jetzt in Baltimore, während Edward Snowden zum Staatsfeind Nummer 1 erklärt wurde und nicht mehr in die Vereinigten Staaten zurück darf, sonst droht ihm Gefängnis. Wie haben Sie es geschafft, Ihre Verfolger loszuwerden?
Ich hatte ja Beweise gegen böswillige Strafverfolgung gegen sie gesammelt. Ich habe meinen Kollegen Tom Drake angerufen. Ich wusste ja, dass das FBI ihn abhört und habe somit dem FBI erzählt, was ich für Beweise gegen sie habe. Beweise gegen böswillige Strafverfolgung. Dann haben sie damit aufgehört, mich zu verfolgen.
So now you don't have.
Und jetzt lässt man sie in Ruhe?
Ja, denn ich habe ja Beweise gegen sie und ich habe diese Beweise 9-fach gesichert.
I'm holding all that and I'm backed up 9 ways to Sunday. They can come get it from me, but they won't get it.
Sie werden da nie rankommen.
I still back it up.
War Ihr Fall auch ein Thema in den US-Medien?
Well, it's helping to heighten the the public opinion to cancel the programs at NSA.
Mein Fall hat dazu beigetragen, die Bereitschaft in der Öffentlichkeit zu erhöhen, die NSA-Programme zu beenden. Inzwischen wollen 73% der Amerikaner laut Umfragen, dass die Ausspähprogramme beendet werden. Die Bevölkerung schwenkt um. Der Kongress beginnt langsam Gesetze zu entwerfen, die den Patriot Act und Pfizer Act beenden. Das heißt, all die Kapazitäten, auf denen ihre Geheimdienstinterpretationen basieren, sollen abgeschafft werden.
All the capabilities that their secret interpretations are based on go away, so they can no longer have, they'll have to make another secret interpretation about the Pfizer laws, you know.
So this is a new development in the United States, because we in Europe, we had the idea.
Wir haben in Europa den Eindruck, dass die Empörung der Amerikaner über die Ausspähung gar nicht so groß ist wie bei uns, wo die NSA-Ausspähung ein Skandal ist.
So it's a big scandal.
Well, I mean, that's the impression the administration wants to give you.
Das ist der Eindruck, den die US-Regierung vermitteln möchte, so nach dem Motto, es ist doch alles in Ordnung. Und sie ist damit zum Teil erfolgreich.
And if they can convince people to say, it's okay, right, then they'll go away.
Do you think the American media...
Berichten die amerikanischen Medien ausreichend über die Problematik?
Well, I don't think they covered it anywhere near the level that they should have, but some people are starting to come around.
Ich glaube, sie hätten mehr darüber berichten müssen, als sie es getan haben. Aber langsam werden wir eingeladen zu Fernsehshows, um das Thema zu diskutieren, bei ABC, Fox News, aber auch mehr bei Kabel- und Internetprogrammen.
But I mean, it's starting to improve. That's all. I mean, it's not. A lot of people wanted to trust the government, but.
Ich glaube, es wird langsam besser. Viele Leute wollen der Regierung vertrauen, aber es ist sehr klar, dass sie weiter lügen. Okay?
Okay. Hat die Regierung das Ausmaß der Ausspähung bisher in irgendeiner Weise in den USA zurückgefahren, nachdem alles aufgedeckt wurde?
Nein, sie versuchen die Programme immer noch weiterzuführen, auch wenn es dagegen inzwischen Widerstände gibt. Aber sie werden noch Ärger damit bekommen.
Inside NSA, der NSA-Aussteiger William Binney im Gespräch mit Eleni Klotzikas fürs Radio 1 Medienmagazin. Die gute Nachricht ist, exzellenter professioneller Journalismus bleibt auch langfristig das Kerngeschäft der deutschen Zeitungsverleger. Aber seine nachhaltige Refinanzierung ist die größte Herausforderung für die Verlage. So die Quintessenz der Jahrespressekonferenz des Bundesverbands Deutscher Zeitungsverleger BDZV in dieser Woche. Und vielleicht noch eine Zahl hinzugesetzt. 79 Verlage setzen auf Paid Content, 250 nicht. Also die Refinanzierung bleibt tatsächlich die größte Herausforderung. Gibt es eine Entwicklung zum Bezahlmodell im Netz, ein Trend? Diese Frage stellte ich Hans-Joachim Fuhrmann. Er ist Leiter Kommunikation und Multimedia des BDZV.
Ja, durchaus. Also auch wenn es erst rund 80 Verlage sind, die das derzeit machen, die Branche, egal mit wem man spricht, die Branche ist sich einig, dass auf kurze bis mittlere Sicht die Dinge nicht mehr komplett im Netz gratis angeboten werden. Nun könnten Sie die Frage stellen, ja, warum machen das denn nicht schon die 330 Verlage-Titel, die wir noch in Deutschland haben? Das ist nicht so einfach, nicht? Je größer der Titel, umso schwieriger ist es auch, das umzusetzen. Das ist die Technik, die nicht trivial ist, aber man muss ja auch das Haus mitnehmen, man muss die Redaktion mitnehmen. Die Einführung von Bezahlmodellen im Netz, also im Grunde genommen die Revolution jetzt einzuläuten, zu sagen, nachdem es seit 1995 alles gratis war, legen wir jetzt den Hebel um oder legen ihn zumindest teilweise um, das ist schon eine Revolution, da muss man wirklich alle im Haus mitnehmen und in manchen Häusern dauert das länger. Und es gibt natürlich auch strategische Diskussionen in den Häusern. Nach wie vor ein Haus, das bisher auf Reichweite gesetzt hat, also viele Nutzer erreicht, weil es ist ja gratis, hat
zum Beispiel der Spiegel.
Ja, der Spiegel ist ein sehr gutes Beispiel, vielleicht aber auch sogar das Ausnahmebeispiel. Der Spiegel hat es ja geschafft, mit seinem Angebot eine enorme Reichweite aufzubauen. Und deshalb verdient der Spiegel, hoffe ich jedenfalls, hört man auch immer wieder, gutes Geld mit Werbung. Da kann es schon Sinn machen, aber ich glaube, das ist die berühmte Ausnahme der Spiegel. Da kann es Sinn machen, dass man sagt, wir bleiben erstmal bei unserem Gratisangebot im Netz und bauen weiterhin auf Reichweite. Aber ansonsten wird Land auf Land ab auf Bezahlangebote gesetzt werden, weil auch ja, die Werbeerlöse, wenn ich nicht gerade ein unheimlich reichweitenstarkes Portal habe, die Werbeerlöse sind zu gering.
Aber gehen wir nochmal zu dem technischen Problem zurück. Sie sagen, das einheitliche Modell wäre interessant, das einfache Modell wäre interessant, aber wäre das nicht eine schöne Aufgabe für den BDZV, sowas mit den Verlagen zu entwickeln, dass das, egal ob man nun die Rheinische Post nimmt oder die Berliner Zeitung, mit einem Klick alles bezahlen kann?
Das wäre schon aus kartellrechtlichen Gründen sehr, sehr problematisch. Das wissen wir. Aber abgesehen davon, es ist so, der BDZV ist natürlich die Plattform, wo solche Dinge diskutiert werden, wo die Experten sich austauschen. Da ist ja der eine Fall, die eine Verlagsgruppe, die sagt, na, wir machen ein bestimmtes Modell, wir machen das Mieted-Modell, wonach ein Nutzer, wenn er auf die Plattform kommt, die ersten 10 oder 15 Artikel gratis hat und dann geht das Kassenhäuschen auf. Andere fahren ein sogenanntes Freemium-Modell, das heißt, ein Teil, manche Artikel sind frei, manche werden bezahlt und da ist es die Redaktion, die entscheidet, ja, der Artikel, der ist so hochwertig, da sollten wir doch eigentlich ein Kassenzettelchen dran machen. Und dann ist es noch so, wenn der tagesaktuell ist, kostet er, hat er vielleicht einen anderen Preis als am anderen Tag oder am anderen Tag wird er schon wieder gratis angeboten. Also da gehen die Häuser unterschiedlichste Wege und die sollen sie auch gehen. Es ist ein kühner Gedanke und es wäre wunderbar, wenn man von jetzt auf gleich sagen könnte, so jetzt legen wir alle den Hebel um. Ab jetzt zahlt jeder in Deutschland im Internet für die Inhalte und nebenan gibt es sie auch nicht mehr umsonst. Dann wären die Nutzer ja quasi gezwungen, was heißt gezwungen, aber der Druck wäre schon nochmal höher zu bezahlen. Wobei da immer noch die Chance wäre, naja, dann gehe ich halt zu ARD oder zum ZDF, da wird es ja dann auf jeden Fall kostenfrei bleiben.
Ja, mit dem Rundfunkbeitrag schon vorab bezahlt. Also ja. Kostenfrei ist das auch nicht, aber es ist ein anderes Bezahlmodell.
Ja, genau. Ja.
Gut, danke.
Das war Hans-Joachim Fuhrmann, er ist Leiter der Kommunikation und Multimedia des BDZV. Wie sich das E-Paper im Verhältnis zur Papierausgabe macht, gleich im Radio 1 Medienmagazin. Jetzt bitte ich Sie erstmal um die von uns ja traditionell angebotene Abstimmung mit Ihrem elektronischen Kalender. Datum ist hier der 24. August 2014.
Radio 1 gratuliert zum 15. Geburtstag des einzigartigen West Eastern Divan Orchestra. Das Jubiläumskonzert mit Maestro Daniel Barenboim am Pianoforte am 24. August in der Waldbühne. Mehr Infos auf radio1.de. Das West Eastern Divan Orchestra spielt Werke von Wolfgang Amadeus Mozart und Maurice Ravel. Erleben Sie Weltklasse-Musiker aus Israel und der arabischen Welt vereint unter freiem Himmel. Radio 1. Für alle, die wissen, dass der Wind auf Ost-West dreht. Und natürlich nur für Erwachsene.
Radio 1 Medienmagazin. Mit Jörg Wagner.
Und jetzt machen wir ein bisschen slow. Und danach geht's weiter, was so das E-Paper macht im Verhältnis zum Print bei den Zeitungen. Making sure you go slow. Making sure you go slow. Ja, Beifall vielleicht für den inzwischen vollzogenen Wandel vom Papier zum E-Paper. Möglicherweise ist hier der entscheidende Schritt getan worden in den letzten Monaten. Wir werden es gleich hören. Ja, denn der anhaltende Boom beim Verkauf von E-Paper-Ausgaben von deutschen Zeitungen lässt den BDZV frohlocken. Im Vergleich zum Vorjahr sei die Auflage um 64% auf 560.000 Exemplare gestiegen. Ein Grund sei die anhaltende Verbreitung von Tablets und Smartphones, auf denen die Zeitungsausgaben komfortabel gelesen werden können. Also da hatte doch Springer-Chef Matthias Döpfner offenbar mit seinem Stoßgebet, man möge doch Steve Jobs in seine Gebete einschließen, nicht ganz Unrecht gehabt. Hören wir nun zu den Details, wie verhält sich es mit E-Paper und Papier, den BDZV-Geschäftsführer Jörg Laskowski.
Viele Leute, die lesen beides. Das sehen wir ja, wenn wir uns zum Beispiel unsere sehr erfreuliche E-Paper-Entwicklung angucken, dann schauen die Verlage natürlich, wer kauft die, wer liest die. Weil natürlich ist immer die Gefahr gesehen worden, dass man sich kannibalisiert dadurch, dass Leute die Printausgabe, die ja auch mehr Umsatz erwirtschaftet, abbestellt, um aufs E-Paper zu gehen. Das ist nicht eingetreten. Viele Leute, und wir leben nun mal in einer mobilen Gesellschaft, nehmen das E-Paper zusätzlich zur Tageszeitung, weil sie beruflich 2-3 Tage die Woche unterwegs sind und doch wissen wollen, was in ihrer Heimatregion passiert. Das ist Punkt 1. Das ist eine erfreuliche Entwicklung. Spart übrigens auch sehr teure Urlaubsnachsendungen, weil die Leute im Urlaub einfach ihre Zeitung auf dem iPad lesen. Nicht? Das sind Leute, die lesen. Ich unterscheide doch eher zwischen Leuten, die nicht lesen. Das ist halt so bei den jungen Leuten und Fernsehen, obwohl ich jetzt schon wieder gelesen habe, die jungen Leute gehen vom Fernsehen auch weg. Also ich unterscheide gar nicht so zwischen Papier-Talibans und Elektronik-Fetischisten, sondern ich unterscheide zwischen Leuten, die lesen und die nicht lesen. Also es ist aber spannend, wie sich das entwickelt wird. Also ich sehe das parallel, also dass die Leute, die lesen, die Informationsbedarf haben, hin und her springen zwischen Print und Online. Das hängt auch davon ab, wo sie sind gerade. Und wenn man im Urlaub geht, da hat man vielleicht auch mal die Zeit, mal einen Spiegel zu lesen und eine Zeit, was ich zum Beispiel unter der Woche im Leben nicht schaffen würde. Ja. Setzen die Verlage, die Zeitungsverlage auf beide. Ich hatte das vorhin erwähnt, was ich sehr spannend finde, ist die Entwicklung dieser regionalen Wirtschaftsmagazine. Wir reden dann so von Auflage, ich sag mal so 10.000, 12.000 für eine normale Abo-Zeitung. Wo aber auch mal der Unternehmer vor Ort zu Wort kommt, nicht? Der in der überregionalen Wirtschaftsberichterstattung ja gar nicht erwähnt wird. Ne? Porträts erfolgreicher Unternehmer in unserer Region, das wird irrsinnig gut angenommen.
Auf Papier jetzt?
Auf Papier. Ne? Also auch die IHK-Präsidenten finden das gut sie kriegen auch plötzlich, so ehrlich muss man sein, sie kriegen in solche neuen Publikationen plötzlich Anzeigenkunden rein, die sie in der Zeitung oder im eigenen Anzeigenblatt niemals gehabt haben. Und das finde ich erfreulich, dass also nicht nur an der Elektronik entwickelt wird, sondern auch weiterhin über neue Printprodukte nachgedacht wird. Und das finde ich auch ganz wichtig. Und weil gerade, und jetzt kommen wir wieder auf den Anzeigenmarkt, weil wir leben nun mal von Umsätzen, wenn Sie natürlich einen Werbekunden anbieten können, deine Anzeige, die erscheint in der Zeitung, die erscheint in unserem Anzeigenblatt, die erscheint in unserem Wirtschaftsmagazin, dann haben sie schon wieder ein Produkt mehr, wo sie vermarkten können. Und das ist sicherlich die richtige Entwicklung. Und ich hoffe sehr, dass dieser Trend weiter anhält.
Das hofft Jörg Laskowski, er ist BDCV-Geschäftsführer. Ein wichtiges Thema bedrückt jedoch die Zeitungsverleger, nämlich medienpolitisch, obwohl sie da schon eine 2-jährige Übergangslösung zugebilligt bekommen haben. Beim Mindestlohn, warum das nicht reicht, erklärt uns jetzt der Hauptgeschäftsführer des BDZV, Dietmar Wolf.
Zunächst einmal ist die Zeitungsbranche, was das Wirtschaftliche anbelangt, durchaus heterogen aufgestellt. Das heißt, es gibt in der Tat Verlagshäuser, die wirtschaftlich gut dastehen. Es gibt aber auch Häuser, die jeden Tag zu kämpfen haben. Wir haben beim Thema Mindestlohn eine Umfrage gestartet, schon relativ früh in der Branche, anonym, in anonymer Form. Wir haben abgefragt, was die wirtschaftlichen, die finanziellen Folgen wären, wenn der Mindestlohn mit 8,50 Euro käme. Nun muss man dabei bedenken, wenn wir von 8,50 Euro reden bei den Zustellern, sind es überwiegend Nettobeträge, das heißt 8,50 Euro netto, weil die Zusteller geringfügige Beschäftigte sind, die 8,50 Euro netto bekommen. Und hinzu kommen noch Zuschläge und auch die Sozialabgabe wird vollständig von den Verlagen übernommen. Wir haben also Kosten von rund 12 Euro pro Stunde. Wenn diese Kosten kämen, was würde das bedeuten für die Branche? Das haben wir abgefragt. Und es kam dabei heraus, dass eine Mehrbelastung von jährlich 220 Millionen Euro entstehen würde. Und das in einem rückläufigen Markt. Die Umsätze der Verlage sind dann einmal rückläufig. Die Zeitungsverlage erreichen zwar so viele Leser und Nutzer wie nie zuvor, aber dem steht diametral gegenüber die wirtschaftliche Situation, die einfach nicht zufriedenstellen kann. Und in dieser Situation geht der Staat hin, ergreift eine Maßnahme, in diesem Fall den Mindestlohn, bedenkt allerdings nicht, was das für Konsequenzen für die Verlagsbranche hat. Wir haben in einem langen Dialog mit Bundesarbeitsministerin Nahles die Situation erklärt und Frau Nahles ist am Ende zu der Erkenntnis gekommen, dass die Verlage nicht mal eben ein konjunkturelles Problem haben, sondern dass sie strukturelle Herausforderungen haben. Sie befinden sich in einem Transformationsprozess, der auch noch einige Jahre dauern wird. Und der Markt ist rückläufig. Das hat Frau Nahles bedacht, hat das gesehen. Und hat sich gesagt, sie will auf der einen Seite natürlich den Erwartungen der Zeitungszusteller entgegenkommen, auf der anderen Seite aber auch die Lage der Verlage berücksichtigen und hat aus dieser wirklich monatelangen Prüfung heraus vorgeschlagen, eine folgende Lösung. Die Zusteller sollen ab 1. Januar 2015 8,50 Euro bekommen und die Verlage bekommen dafür eine Übergangszeit von 5 Jahren, in der die Sozialabgabe reduziert wird, die Verlage ja bisher leisten. Das sind 28%. Die sollten reduziert werden auf 10. Das ist ein Modell, was schon existiert, nämlich bei den haushaltsnahen Dienstleistungen. Das ist nicht irgendetwas, was aus der Luft gegriffen wird, sondern da setzt man einfach auf ein bestehendes Modell auf. So, und wir haben uns einverstanden erklärt mit einem solchen Vorschlag, weil es einfach wirklich dem Bedarf aller Interessenten entgegengekommen ist. Und das ist aber letztendlich im Bundestag gescheitert, und zwar in letzter Minute. Da hat man diese Übergangszeit für die Verlage von 5 auf 2 Jahre gekürzt. Und wir sagen, das ist zu kurz. In 2 Jahren stehen wir genau vor dem Problem, dass die Branche dann eine Mehrbelastung von 220 Millionen Euro hat in einem rückläufigen Markt. Woher sollen die Verlage das wieder herholen, das Geld? Sie müssen das entweder refinanzieren aus dem Markt, das wird schwierig bis unmöglich. Das heißt, sie müssen im eigenen Haus sparen, und das geht zulasten der Pressevielfalt. Und die Pressevielfalt, das ist genau der Punkt, nämlich die Pressefreiheit, die Verlage unterscheidet von anderen Branchen. Die Zeitungen haben, und das ist doch gesellschaftlicher Konsens, eine Funktion in einem demokratischen System. Und diese Funktion ist ihnen auch per Gesetz zugewiesen, ja, per Pressegesetz. Sie ist auch grundrechtlich geschützt. Und das ist eben das, was die Zeitungen ganz gravierend von anderen Branchen unterscheidet. Der Staat darf eben nicht hingehen und die Pressevielfalt gefährden, sondern er muss sich ganz im Gegenteil schützend vor die Presse stellen, so dass die Presse in der Lage ist, ihre Funktionen zu erfüllen. Und das ist der Punkt, an dem auch Bundesarbeitsministerin Nahles angesetzt hat und wo sie erkannt hat, in der Tat, hier ist ein besonderer Schutzbedarf und hier ist auch der Staat gefordert. Und hier kann der Staat nicht einfach so reingreifen, wie sich das die Regierung jetzt letztendlich vorgestellt hat. Und deshalb hat sie vorgeschlagen, eine 5-jährige Übergangsfrist, weil sie gesehen hat, da können die Verlage auch mit umgehen, sie können sich dann darauf einstellen. Und in 5 Jahren sehen wir weiter, ob die Verlage zum Beispiel im Digitalen ihr Geschäft aufgebaut haben. Sie sind ja gerade dabei. Aber diese Zeit brauchen auch die Verlage. Und sie können diese Belastung in dieser Zeit einfach nicht mehr aus dem Markt herausholen.
Haben aber gerade, weil Sie die besondere Rolle der Presse für die Demokratie ansprechen, nicht auch sowas wie eine moralische Vorbildfunktion? Passt es, ein hochwertiges Qualitätsprodukt in den Briefkasten zu legen, wenn man auf der anderen Seite das Gefühl hat, hier ist so etwas wie Lohndumping im Spiel?
Also das mit dem Lohndumping sehe ich ehrlich gesagt anders. Wir reden hier von 8,50 Euro und zwar netto. Denn es geht um Minijobber. Die Zusteller sind überwiegend Minijobber. Die bekommen die 8,50 Euro netto. Und obendrauf zahlen die Verlage die Sozialabgaben. Ja, das sind 30,99, also knapp 31%, die Verlage für die Zeitungszusteller übernehmen. Und es kommen noch Zuschläge, Nachtzuschläge, Wegegeld und so weiter hinzu. Wir kommen pro Stunde, wenn man das umrechnet, auf ungefähr 12 Euro Belastung für die Verlage. Und da sehe ich es wirklich nicht als angemessen an, wenn man den Verlagen dann vorwerfen würde, das wären Dumpinglöhne. Der Durchschnitt momentan, ohne den Mindestlohn, liegt jetzt schon bei 6,50 Euro. Aber noch einmal netto. Und das ist eigentlich das, was ein normaler Teilzeitbeschäftiger netto auch bekommt beim Mindestlohn, weil ihm Abzüge gemacht werden. Die werden bei den Zustellern nicht gemacht. Also ich lasse den Vorwurf schlichtweg schon rein rechnerisch nicht gelten.
Und wer das nicht gelten lässt, war Dietmar Wolf. Er ist Hauptgeschäftsführer des BDZV.
Basis ist eine Forsa-Umfrage, also ein Meinungsforschungsinstitut, was das im Auftrag des ZDF gemacht hat. Und dann konnte man online und mit der Hör zu mitvoten. Und daraus ist eine 50er-Liste geworden. Und insofern ist das eigentlich ein perfektes Stimmungsbild, was die Deutschen über die Deutschen denken im Sommer 2014. Ein bisschen wir über uns. Und ich glaube, es wird spannend.
Und ein paar unserer Besten sind auch livehaftig mit dabei.
Also wir haben dort Gäste und es besteht begründeter Verdacht, dass der ein oder andere auch in der Liste ist. Also heute Abend um 7:45 hier im ZDF sind Günter Jauch und Bulli Herbig, Franz Beckenbauer.
Oh, mit dem muss man auch über die WM und über die FIFA sprechen?
Er kriegt alle Fragen in Deutsch, das kann ich auf jeden Fall sagen. Klaus Kleber wird dabei sein, heute schon ein Moderator. Also das wird eine sehr lustige und schöne Runde. Ganz ohne Frauen geht's nicht. Maria Höfel, dreifache Goldmedaillengewinnerin bei Olympischen Spielen. Maria Höfel-Riesch wird auch da sein. Also wir haben, glaube ich, ein ganz schönes Gästepanel und ich freue mich sehr auf die Sendung.
Aber Uli Hoeneß kommt nicht.
Bitte?
Uli Hoeneß kommt nicht, das wird schwierig.
Man kann ja nicht sagen, unbekannt verzogen, bekannt verzogen. Ja.
Da hatte ja Uli Hoeneß nochmal richtig Glück, dass er nicht vielleicht manipuliert auf einem Platz landete, der von Forsa nicht ermittelt wurde. Frank-Walter Steinmeier, unser Außenminister, ist von 10 auf 6 hochgewertet worden. Klaus Kleber, Nachrichtenanker beim ZDF, von 39 auf 28. Und Peter Klöppel ist wiederum von 27 auf 39 hinter Kleber zurückgestuft worden. Klaus Kleber hat sich dafür per Twitter bei ihm entschuldigt, obwohl Klaus Kleber damit nichts zu tun hat. Hannelore Kraft von Platz 5 auf Platz 4, Helene Fischer, die Dame aus dem Schlagerbereich, von 10 auf 5 und aus der Bundesregierung Ursula von der Leyen aus dem Verteidigungsministerium von Platz 4 auf Platz 6 zurückgestuft. Was ist da bloß los? Alexander Stock konnte mir kurz vor der Sendung, er ist ZDF-Sprecher, Folgendes dazu sagen.
Der Fall ist ein grober Verstoß gegen die Programmrichtlinien des ZDF und er hat ohne Zweifel dem Ansehen und der Glaubwürdigkeit des Senders geschadet. So etwas darf nicht passieren. Wie ist es zustande gekommen? Die Redaktion wollte in zwei Unterhaltungssendungen die beliebtesten deutschen Frauen und Männer ermitteln und hat sich im Vorfeld durchaus viel Gedanken gemacht und ein versucht, eine breite Basis für die Ranglisten zu erstellen. Da wurden zunächst zwei repräsentative Befragungen durch ein Meinungsforschungsinstitut durchgeführt. Im ersten Schritt wurden gefragt in offenen Fragen, wer sind denn überhaupt die wichtigsten Persönlichkeiten in verschiedenen Bereichen wie Sport, Politik oder Bildung, Kultur in Deutschland. Und auf der Liste, die so entstanden ist, wurde dann nochmal eine zweite Befragung durchgeführt, die diese Persönlichkeiten in eine Rangfolge bringen sollte und das auch getan hat. Das war alles in Ordnung. Dann gab es die Idee, auch noch begleitende weitere Befragungen zu machen, eine Internetbefragung und eine in Kooperation mit der Programmzeitschrift Hör zu, um dann praktisch eine breite Basis zu haben für die Rangliste. Das war schon mal der erste Fehler, weil es stellte sich dann heraus, dass man diese unterschiedlichen Befragungen nicht zusammenführen kann. Das eine war repräsentativ, das andere nicht repräsentativ. Die Redaktion hat dann entschieden, sich nur auf die Repräsentativen zu stützen, damit die Ergebnisse wenigstens in sich sauber sind. Da kann man doch sagen, ist ja im Prinzip richtig. Da war dann aber schon der erste gravierende Fehler, dass darüber nicht informiert wurde. Die Zuschauer der Sendung hatten den Eindruck, dass alle drei Befragungen in das Ranking eingegangen sind. Das war das, was wir dann aufgrund von einer Journalistenanfrage, der wollte wissen, wie ist das überhaupt abgelaufen, wie konnte man das machen. Darauf haben wir recherchiert und festgestellt, das war schon mal der erste kapitale Fehler und haben das dann Anfang dieser Woche auch offengelegt und uns dafür auch entschuldigt. Gleichzeitig aber auch nochmal eine interne Untersuchung angestoßen, um herauszufinden, was da wirklich schiefgelaufen ist in der Vorbereitung der Redaktion. Und dabei sind wir dann darauf gestoßen, dass am Ende in einem weiteren Schritt dann nochmal bei der Auswahl aus der repräsentativen Forsa-Liste einige der gewählten Persönlichkeiten in der Rangfolge vertauscht oder verändert worden sind. Das haben wir alles offengelegt, auch die unterschiedlichen Rangfolgen und angekündigt, dass das Konsequenzen haben muss, weil das war nicht nur die Täuschung im ersten Fall, sondern das war eine Manipulation der Ergebnisse. Und so etwas kann und darf nicht passieren. Im Blick auf die Konsequenzen gibt es ein zweistufiges Vorgehen. Auf der einen Seite werden wir die Regeln noch einmal deutlich formulieren und verschärfen für solche Voting-Shows, sodass sichergestellt wird, dass die jeweiligen zugrunde liegenden Befragungsmethoden auch klar und transparent sind. Und in einem zweiten Schritt werden arbeitsrechtliche Konsequenzen geprüft. Dazu kann ich Ihnen jetzt noch keine Details sagen, weil diese Prüfungen derzeit noch laufen.
Ja, und wenn die Details dann da sind, dann sicherlich auch hier mehr im Medienmagazin. Das war Alexander Stock, der ZDF-Sprecher, zu den Manipulationsversuchen und den tatsächlichen Manipulationen ja offenbar an der Sendung Deutschlands Beste beim zweiten deutschen Fernsehen.
Radio 1.
Und damit herzlich willkommen im Podcast Bonustrack. Sie hören Outtakes aus den Interviews beim BDZV. Doch zuvor, weil es gerade ganz gut passt, ein Ausschnitt aus dem Medienmagazin vom 11. Dezember 2010. Was passt da genau? Ja, hören Sie selbst. Es geht um Brasilien, es geht um Rio de Janeiro, es geht um die Fußball-Weltmeisterschaft. Vor 4 Jahren gab es dort eine, in Anführungszeichen, Säuberung der Favelas von Drogenbanden in Vorbereitung auf die Fußballweltmeisterschaft, die nun am Sonntag zu Ende gegangen ist.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Und dazu muss man sagen, Eleni Klotzikas, aber dazu gleich.
Essa subida aqui para entrar na comunidade. Lá de lá, ó. Olha, tá o blindado também da Polícia Militar que deve acessar essa rua aqui, entrar também. Começa nesse momento a tomada do complexo do Alemão.
Ich glaube, auch wer nicht brasilianisches Portugiesisch versteht, wird die Dramatik dieser Töne eben vielleicht verstanden haben. Das war direkt aus Rio, ein Fernseh-Originalton. Eleni, du kommst gerade aus der Region um Rio. Was hast du und wie hast du das erlebt, was wir jetzt hier gerade als Konserve erfahren haben?
Ja, diese Militäroperationen haben sich in der Nordzone von Rio de Janeiro abgespielt. Ich war im Süden der Stadt und habe erst einmal nicht so viel mitbekommen, außer dass ein paar Militärhubschrauber hin und wieder über meinen Kopf hinweggeflogen sind. Aber ich habe natürlich Zeitungen gelesen und Fernsehen geschaut und war schon sehr überrascht, als ich dann in der Zeitung las, dass ein Krieg in Rio toben sollte. Es war die Rede von einem brasilianischen D-Day. Ja, die Militäroperationen wurden dort sogar mit der Landung der Alliierten in der Normandie verglichen. Also man hatte den Kampf gegen die Drogenmafia in Rio aufgenommen, in den Favelas, den brasilianischen Slums. Das wurde wiederum dann in der Zeitung auch gleichgesetzt mit der Bekämpfung des Nazi-Regimes. Also schaute man das Fernsehen, dann gab es dort aufgebrachte Moderatoren, Bilder von Panzern und Gefechten. Und da fragt man sich natürlich, oh Gott, wo bin ich da reingeraten? Also ich wollte eigentlich nur einen Sprachkurs machen, um mein Portugiesisch aufzufrischen.
Und nun warst du mitten im Krieg. Wir haben es ja eben von Caroline Emke gehört. Sie ist ja bewusst in einen Krieg gefahren, als, wenn man so will, Kriegsreporterin. Du bist also wider Willen in diese militärischen Auseinandersetzung insofern geraten, als dass du dich interessiert hast, wie die Medien dies reflektieren. Zu welchen Ergebnissen bist du gekommen? War das Krieg?
Erst einmal ist es schon so, dass im Vergleich zur deutschen Berichterstattung die brasilianischen Medien natürlich emotionaler berichten. Das liegt in der Natur, ja, in der Kultur auch des brasilianischen Volkes. Ich habe dann erstmal den ZDF-Korrespondenten Andreas Bunn aufgerufen, der mir das dann auch bestätigte.
Es wird schon viel dramatisiert, sowohl in der Berichterstattung selbst, im Ton, in den Formulierungen, mit Musik auch, in gewissen Sendungen. Und manchmal stehen bei Live-Gesprächen brasilianische Reporter an Orten mit kugelsicheren Westen, wo es vielleicht auch nicht unbedingt nötig wäre. Das habe ich selbst gesehen. Von daher findet eine gewisse Dramatisierung statt. Es ist aber auch ein Thema, was viele Leute interessiert und was viele Leute sehr beschäftigt.
Er selbst war ja auch für das ZDF dort unterwegs, hat berichtet.
Ja, ich habe ihn gesehen im Auslandsjournal zum Beispiel.
Genau, denn es war schon so, dass diese Militäroperation, die hatte schon eine andere Qualität als das übliche Katz-und-Maus-Spiel, die Verfolgungsjagden zwischen Polizei und Drogendealern, die es ja auch schon vorher gab. Erstmals waren wohl alle brasilianischen Streitkräfte vereint, die Marine, Zivil, Militärpolizei, die Spezialeinheit Boppi, insgesamt wohl 2600 Mann, eine ganze Armee, die mit Panzern der Marine den Kampf gegen die Drogendealer dort in den Favelas im Norden Rios aufgenommen haben. Die haben dann 13 Tonnen Marihuana, 200 Kilo Kokain und Crack sichergestellt. Das alles begleitet von einer gigantischen Medienberichterstattung. Ja, die Zeitungen hatten Sonderbeilagen, ja, wo die Sicherstellung der Drogen und die Verhaftung der Drogendealer abgebildet waren. Die Fernsehsender berichteten nur noch darüber. Und ich habe mich dann mit Ivana Bencic von der Universität in Rio de Janeiro darüber unterhalten. Und sie erzählte mir, was ich auch sehr befremdend fand, erstmal, dass diese Militäroperationen sozusagen als Live-Event auch medial inszeniert wurden. Sie sagte mir, dass auch ihr Eindruck gewesen ist, dass die Medienberichterstattung Teil der Militärstrategie gewesen ist. Niemals haben wir in Brasilien vorher erlebt, sagt sie, dass Militär- und Polizeichefs während der Militäroperationen in den Fernsehstudios permanent anwesend waren und die laufenden Bilder kommentierten, während draußen die Journalisten zusammen mit dem Militär die Invasion in den Favelas durchführten. Militär und Medien waren praktisch eins.
Eu diria, era a mesma operação, a operação de mídia ia junto com a operação militar.
Ja, und ich war dann natürlich auch vor dem Fernseher gefesselt und dieses Bild der kommentierenden Militärchefs im Fernsehen, ja, die die Fragen natürlich der Moderatoren beantworteten und teilweise auch Militäranweisungen über das Handy gaben, während die Reporter dann mit den Soldaten unterwegs waren in den Slums und das alles live in das Studio sozusagen übertragen wurde und der Militärchef das kommentierte. Das war dann natürlich ein sehr befremdliches Bild, wo man sich dann fast die Frage stellte, wer ist hier eigentlich wo embedded? Sind die Journalisten jetzt im Militär embedded oder sind die Militär jetzt im Fernsehen embedded?
Also es war richtig vermixt sozusagen.
Ja, das war ein total ungewohntes Bild. Ich habe das dann auch selbst erlebt, wie dicht letztlich Journalisten und Militär sozusagen sich dann sind, auch vor Ort. Ich durfte eine Journalistin begleiten von der Zeitung O Globo und wir waren dort in diesem Complexo do Alemão, das so nennt sich eine Ansammlung von Favelas, die nun von der Polizei sozusagen erobert wurde. Da sollte eine Mauer gesprengt werden, wo sich normalerweise die Drogendealer immer verschanzt hatten mit ihren Maschinengewehren und sagen das Gebiet kontrollierten. Und diese Mauer sollte nun gesprengt werden und jeder einzelne Schritt wurde medial begleitet. Das Befestigen des Sprengstoffs, das Zünden der Zündschnur und so weiter, immer begleitet mit Interviews. Und ja, das war natürlich erstmal für mich, die Journalisten und Soldaten standen zusammen, rauchten Zigaretten, erzählten Witze. Das war wirklich wie so eine kumpelhafte Atmosphäre dort vor Ort. Ja. Und ich war dann auch überrascht, als ich dann fragte, darf ich Fotos machen, ja, von diesen bewaffneten Militärpolizisten bis an den Zähnen bewaffnet. Und die dann ja ganz selbstverständlich auch posierten, ja, während sie ihre Gewehre ganz demonstrativ hochhielten. Ja, also das war natürlich schon eine Überraschung auch für mich.
Konntest du denn von den Militärs auch brauchbare Informationen bekommen? Oder haben die sich so bedeckt gehalten?
Ja, ich war erstaunt auch, wie einfach man zu den Militärs Zugang bekam. Durch einen Anruf der Globo-Journalistin, da hatte ich auf einmal Zugang zu dem Kommandanten der Spezialeinheit, Bobby, Paulo Henrique de Moraes. Er saß auf dem Gelände der Militärbataillon, da konnte ich einfach dann raufmarschieren. Also mich wurde auch gar nicht kontrolliert, meine Tasche wurde noch nicht mal kontrolliert. Er saß da in einem Bus, der als Büro umgebaut war, mit Fernsehbildschirmen auch und
also wie so eine
Computer. Ja, wie so eine Regiezentrale. Auf diesen Computern waren dann von YouTube Seiten aufgerufen, wo er dann gesehen hatte, welche Bilder dort auf YouTube von seiner Einheit hochgeladen wurden. Und er hat natürlich alles abgestritten. Er hat gesagt, natürlich sind wir unabhängig, jeder macht seinen Job, es gibt keine Medienstrategie. Erstaunlicherweise, während des Interviews bekam er einen Anruf. Ich musste natürlich mein Gerät ausschalten, habe aber mitgehört. Und da ging es genau darum, welche Bilder, welche Botschaften übertragen sollten, was die Message sozusagen ist. Er sagte mir aber nur, natürlich ist es wichtig, dass so etwas wie Transparenz herrscht und dass eine positive Berichterstattung wichtig für das Image und die Arbeit seiner Truppen ist. Er sagt, es ist wichtig, dass die Medien Zugang erhalten, um der Bevölkerung die Schwierigkeit unserer Arbeit zu zeigen und Transparenz zu garantieren. Es gab in der Vergangenheit mehrere Beschwerden und Anzeigen gegenüber dem Verhalten unserer Einheit, die falsch war. Und davor wollen wir uns schützen. Und so wird über die Journalisten die wahre Realität transportiert.
Quando a imprensa está do lado, ela consegue registrar a realidade. E isso para nós também é uma garantia.
Übrigens, Kritik an dieser Militär-Live-Berichterstattung gab es dann über die sozialen Medien, über Twitter, das in Brasilien sehr genutzt wird, sowohl von Militärs auch als auch von der Bevölkerung. Einige Soldaten und Polizisten haben sich darüber beschwert, dass nämlich strategisch wichtige Bilder, wie zum Beispiel die Flucht der Drogengangster in die benachbarten Favelas während der Militäroperation, die aus einem Militärhubschrauber direkt übertragen wurden in die Nachrichten von O Globo, also von Globo, das meistgesehene Nachrichtenprogramm dort, dass das natürlich auch strategisch wichtige Bilder sind. Denn natürlich auch die Drogendealer beziehen ja natürlich ihre Informationen auch aus dem Fernsehen und wussten natürlich, dass die Polizei nun weiß, dass die sich dort versteckt haben. Und darüber wurde dann natürlich getwittert, dass das natürlich auch so nicht geht, dass das natürlich auch eine Gefahr für die Militäroperation bedeutet. Und gefeiert wurde aber in der Presse, also viele von diesen Drogendealern haben es dann auch wirklich geschafft, auf Nimmerwiedersehen zu verschwinden. Also die sind geflohen. In der Presse gefeiert wurde aber nur letztlich die erfolgreiche Festnahme einiger weniger und die Sicherstellung der Drogen. Das hat mich dann schon ein wenig gewundert, dass man da so einseitig dann letztlich dann auch war.
Aber letzten Endes haben auch die Medien da mitgemacht. Warum in dieser Massivität denn der Drogenkrieg in Rio, der läuft ja nun schon wirklich länger?
Ja, man möchte da ein klares Signal senden, also das, diesen Eindruck teilte da dann auch die Kommunikationsprofessorin Ivana Benchis. Erstmal steht die Fußball-Weltmeisterschaft an, ja, die Olympiade dann, man will zeigen, Rio ist auf dem guten Weg im Kampf gegen die Kriminalität und den Drogenhandel und das vorher schlechte Bild und Image der Polizei hat sich ja nun total geändert, auch innerhalb der Bevölkerung, denn alle wussten, dass die Polizei natürlich auch Teil des Spiels ist, weil die Korruption dort so groß war, dass natürlich auch mit den Drogendealern auch Deals eingegangen wurden. Und dass sozusagen nun sollte erstmals das Image geschaffen werden, dass die Polizei wirklich diese Kriminalität bekämpft und nicht mit sozusagen finanziert. Dass natürlich Journalisten darauf aufgesprungen sind, auf diesen Zug, liegt natürlich auch daran, dass sie auch selbst hautnah diesen Kampf miterleben durften und auch als Sieg empfunden haben, denn sie selbst waren ja auch in der Vergangenheit Opfer von diesen Kriminellen. Und das hat mir dann auch Ana Claudia Costa, Reporterin der Zeitschrift O Globo, gesagt, die ich ja begleitet hatte einen halben Tag. Mit Sicherheit war diese vereinte Militäroperation im Complexo do Alemão, das als Hauptquartier des Drogenhandels galt, ein historisches Ereignis für Rio de Janeiro. Ich war vorher schon mal dort. Ich musste mich oft ducken vor Schüssen. Die Polizei hat es nie geschafft, das Gebiet unter ihre Kontrolle zu bringen. Ich war dort und habe berichtet, als sie die Leiche eines Kollegen und Freundes geborgen haben, Tim Lopes, der von Drogengangstern ermordet wurde, und ein zweites Mal, als ein Drogengangster von einer rivalisierenden Bande erschossen wurde. Und diesmal mit der Polizei gemeinsam den Hügel zu besteigen und Drogendealer zu verhaften, das war wirklich ein Sieg. Das fühlte sich an wie das Ende. Spiel einer Fußball-Weltmeisterschaft. Es war ein sehr emotionaler, großartiger Moment für alle Journalisten. Daran werde ich mich ein ganzes Leben lang erinnern.
Du hast uns auch eine Musik mitgebracht.
Und zwar, das ist der Soundtrack von Tropa di Lici. Das ist jetzt gerade der zweite Teil, der dort in den Kinos läuft. Der erste Teil hatte hier damals die Berlinale gewonnen vor ein paar Jahren. Und dieser Film zeigt das fiktional natürlich nachgespielt, die Arbeit dieser Militärpolizei Bobby und verherrlicht natürlich auch so ein bisschen den Kampf gegen den Drogenhandel.
Eleni Klotzikas guckte hinter den D-Day in Rio beim Einsatz gegen Drogendealer in den Favelas von Rio.
Übrigens, interessante Randnotiz, Complexo do Alemão, übersetzt als Komplex des Deutschen, ist die Bezeichnung für einen Komplex mehrerer Slums. Warum Alemão? Alemão wird bezeichnet, es ist die Bezeichnung für Feind. Auf beiden Seiten, auf Seiten der Polizei und auf Seiten der Drogendealer.
Aber linear übersetzt Deutsch.
Alemão, genau, Os Alemãos. Naja,
sollte uns zu denken geben. Schönen Dank. Soweit ein Ausschnitt aus dem Medienmagazin vom 11. Dezember 2010. Zurück zur Jahrespressekonferenz des Bundesverbands Deutscher Zeitungsverleger. Hören Sie Outtakes aus den Interviews, das heißt also das, was in der Sendung nicht gesendet werden konnte, wegen der knappen Sendezeit. Hören Sie zu Beginn den Hauptgeschäftsführer des BDZV, Dietmar Wolf, und anschließend Jörg Laskowski, den Geschäftsführer.
Wie sieht es jetzt nun aus? Also 2 Jahre Übergangsregelung, sagen Sie, reicht Ihnen nicht. Was ist da jetzt noch an Möglichkeiten drin? Ist die Politik bereit, da sich nochmal neue Gedanken zu machen? Bekommen Sie Signale?
Ja, wir bekommen Signale nach dem Motto, man kann ja in 2 Jahren mal gucken, wie es ausschaut. Aber also so kann man ja nicht unternehmerisch planen. Dann wir werden natürlich genau hinschauen, wie die Verlage reagieren. Jetzt bekommen sie ja noch in den ersten 2 Jahren eben durch diese Sonderregelung bestimmte Vergünstigungen. Die werden sicherlich auch helfen. Aber in 2 Jahren greift ja der Mindestlohn auch in der Höhe, wie ich es eben beschrieben habe, mit den 12 Euro Kosten. In 2 Jahren greift der Mindestlohn voll für die Verlage und sie müssen sich darauf vorbereiten. Die Verlage können ja nicht abwarten und sagen, ja, wir warten jetzt mal die 2 Jahre ab und dann gucken wir mal, dann müssen wir den Mindestlohn bezahlen, dann kommen die 220 Millionen eben oben drauf und dann schauen wir mal. So funktioniert es ja nicht, sondern sie müssen sich ja unternehmerisch und planerisch da vorbereiten. Und deshalb hatte Frau Nahles ja auch ganz bewusst eine 5-jährige Frist gesehen. Das war schon sehr durchdacht, was Frau Nahles gemacht hat. Und am Ende ist dann leider im Bundestag diese Frist verkürzt worden auf 2 Jahre. Und das mag in diesen 2 Jahren sicherlich helfen, aber damit werden die Probleme ja nicht verändert.
Sie müssen jetzt also Zahlen liefern. Sie sind sozusagen auch ein bisschen in der Beweispflicht der Argumentation. 160.000 Zusteller abzufragen, das ist ja ein ungeheurer Verwaltungsakt und auch finanziell bestimmt nicht gerade billig.
In der Beweispflicht ist der Gesetzgeber. Der Gesetzgeber erstellt ein Gesetz. Und der muss deutlich machen, dass dieses Gesetz für die Wirtschaft tragbar und in Ordnung ist. Deshalb muss der Gesetzgeber eine Folgenabschätzung machen. Das ist auch das, was der Normenkontrollrat beim Mindestlohn übrigens gerügt hat, weil die Bundesregierung das nicht gemacht hat, diese Folgenabschätzung. Also es ist nicht die Branche, die in der Beweispflicht steht, sondern es ist der Gesetzgeber. Es ist die Aufgabe der Branche, hier zu helfen, weil sie natürlich in der Lage sind, auch Zahlen zu erheben. Und das tun wir auch. Aber bitte, in der Beweispflicht ist der Gesetzgeber, der darf nur Gesetze machen, oder sollte nur Gesetze machen, mit denen die Wirtschaft letztendlich auch zurechtkommt und nicht hinten runterfällt. So rum, denke ich mal, sind die Verhältnisse auch nicht anders.
Aber Sie müssen dann trotzdem dafür finanziell gerade stehen, oder habe ich das missverstanden?
Natürlich. Und wir werden auch die Daten erheben bei unseren Mitgliedern. Wir werden schon sehen, welche Maßnahmen ergriffen werden, wie die Folgen sind, wo die Schwierigkeiten liegen. Genauso wie wir das ja im Vorfeld getan haben des Mindestlohns und gesagt haben, wenn der Mindestlohn so kommt, sind die Folgen da. Jetzt haben wir eine 2-jährige Regelung. Das heißt, wir müssen neu erheben und gucken, wie schaut das aus in den ersten 2 Jahren und wie sieht es nach den 2 Jahren aus. Das ist klar. Diese Zahlen werden wir auch erheben, auch um der Politik an der Stelle sicherlich eine Entscheidungshilfe zu geben. Worauf wir jetzt natürlich verstärkt achten werden, ist, dass durch die Umsetzung des Gesetzes nicht noch weitere bürokratische Lasten auf die Verlage zukommen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Nach dem derzeitigen Gesetz, das Wortlaut, sind die Verlage gehalten, Beginn, Ende und Dauer der Zeitungszusteller zu dokumentieren, und zwar jeden Tag. Wir haben 160.000 Zusteller in Deutschland. Die arbeiten nicht im Verlagsgebäude, sondern die arbeiten kilometerweit weg draußen und verteilen die Zeitungen und so. Und das soll jetzt jeden Tag erfasst werden, wann sie anfangen, wann sie aufhören und wie lange sie arbeiten. Das können natürlich die Zusteller nur selber machen. Ja, wir können nicht 160.000 Kontrolleure hinterher schicken. Viele Zusteller sind nicht gewillt oder nicht in der Lage, das Ganze elektronisch zu machen. Das heißt, wir sind im Zweifel auch auf dem Papierweg angewiesen. Und das würde bedeuten, bei 160.000 Zustellern jeden Tag eine Postkarte. Jeden Tag 160.000 Postkarten. Auf die Woche bezogen sind das fast 1 Million Postkarten. Die müssen dann im Verlagshaus entsprechend bearbeitet und verarbeitet werden und für den Zoll aufbereitet werden. Dass das nicht praktikabel ist, glaube ich, liegt auf der Hand. Aber der Gesetzeswortlaut ist momentan so. Und deshalb müsste es an dieser Stelle eine Durchführungsverordnung geben. Die Möglichkeit ist auch im Gesetz schon so verankert. Und wir werden stark darauf achten, dass dann solche bürokratischen Monster, die jetzt eigentlich angelegt sind im Gesetz, ich sag mal, da besänftigt werden und dass da wirklich praktikable Lösungen bei rumkommen.
Matthias Döpfner, der Vorstandsvorsitzende der Axel Springer SE, hatte seinerzeit Steve Jobs betenderweise gedankt und auch das von der Branche verlangt mit der Einführung der Tablets, dass hier etwas zur Verfügung steht, was möglicherweise die Branche retten kann, die Zeitungsbranche. Sehen Sie das? Gibt es einen Effekt, dass Tablets und ich sag mal Smartphones, Minicomputer hier ein bisschen den Papierabbau auffangen konnten?
Unbedingt. Und was ich auch, wir haben auch Untersuchungen gemacht, ich finde die wahnsinnig spannend. Was wir sind nicht Mediamarkt und Saturn. Das heißt, wir wollen nicht mit dem Verkauf von Technik Geld verdienen. Aber wir bieten ja auch Bundles an, wo das Gerät dabei ist. Das ist ein durchlaufender Posten in der Buchhaltung, nicht? Wir verdienen da nichts dran, weil das ist auch nicht so ein Zweck der Sache. Und ich bin erstaunt, vor allen Dingen, wie viel ältere Menschen auf solche Angebote zugreifen, nicht? Die sind schon Abonnenten, die rufen dann an im Verlag und sagen, ja, also so, das hätte mich ja schon immer mal interessiert. Was übrigens witzig ist und aber auch schön, die Verlage sind schlau, die bieten gleich Kurse an. Und ich habe da wirklich, die Kurse sind ausgebucht. Und da sitzen da, das muss man mal sagen, da sitzen 60- bis 80-Jährige, die immer Zeitung gelesen haben, mit so einem Tablet, werden da angelernt, wobei die Dinger ja wirklich sehr schnell zu lernen sind, nicht? Anders als früher Computer oder so. Und dann haben wir auch so die älteren Leute gefragt, würden sie denn ihre Zeitung abbestellen? Da haben die völlig entsetzt gesagt, nee, wie kommen sie darauf? Aber wir finden das toll. Das war eine ältere Dame, das fand ich total niedlich. Die sagt, ja, ich habe das bestellt auch. Und wenn ich in der Zeitung was nicht verstehe, dann kann ich immer gleich auf Wikipedia das nachgucken. Also da gibt es Fotos, die Dame, die sind nicht gefaked, die Fotos, wo die am Wohnzimmertisch sitzt und mit der aufgeblätterten Zeitung und daneben hat sie das iPad und guckt dann immer jeweils nach. Finde ich toll. Also insofern gebe ich Herrn Döpfner absolut recht. Die Dinger helfen uns. Die helfen uns, mit unseren Produkten die Menschen zu erreichen. Die Inhalte haben wir. Das ist nur Technik, nicht? Aber es wird angenommen, das sehen Sie ja, setzen Sie mal eine U-Bahn oder irgendwie. Die Leute sitzen da mit ihren Smartphones und Tablets und wir wären ja bekloppt, wenn wir das nicht nutzen würden. Vor allem die Tablets. Ne? Ich finde, das auf so einem Smartphone Nachrichten lesen ist eher anstrengend. Aber auf dem Tablet so, das ist ein DIN A5 Format, das ist okay. Und ich sehe ja so die Zahlen bei den Verlagen mit den unterschiedlichen Produkten, nur Print oder Bundle, aber eben auch Bundle mit Hardware und das sind erhebliche Zahlen, weil die Leute das gut finden. Die kriegen es von uns, die wollen nicht im Mediamarkt gehen. Die kriegen es von uns und gleich mit den, dann laden wir natürlich als Verlag immer gleich das rauf und so. Also es funktioniert und es hilft, keine Frage.
Aber warum setzen Verlage zum Beispiel auf Weinhandel und nicht auf das naheliegende, dann doch vielleicht elektronische Verbinden des Produktes? Also das wäre ja gar nicht so schlecht, wenn sie Mediamarkt und Co. da Konkurrenz machten. Das würde ja sozusagen noch eine logische Konkurrenz sein.
Wir wollen Mediamarkt, das sind ja hochgeschätzte Anzeigenkunden, den wollen wir ja keine Konkurrenz machen. Also was geht da gar nicht. Wir kooperieren. Das ist viel schöner, als sich da in Bereiche einzumischen. Und mit dem Wein, es passt nicht alles zu jedem. Wenn eine Zeit oder eine Süddeutsche, die ja auch ihre Leser kennen und wissen, was das für Menschen sind, da Wein anbietet und das wird angenommen, dann passt das irgendwie dann doch. Das finde ich toll.
Oder? Zur Lebensart.
Ja, zur Lebensart oder hochwertige Reiseführer oder sowas. Nicht? Wenn das eine Regionalzeitung irgendwo hinterm Deich mit 3000 Auflage macht, wird sich jeder wundern, was der Quatsch denn soll. Es muss schon passen. Ne? Und wir wollen ja auch keinen Bauchladen eröffnen. Aber gerade so Süddeutsche, FAZ, Zeit, die machen da sehr schöne Sachen, was auch würden wir hier in der Jahrespressekonferenz nie erwähnen, weil es nicht unser Kerngeschäft ist, aber sie werden kaum glauben, wie viele Leute Lesereisen machen. Ne?
Aber trotzdem hat man den Eindruck, dass die Branche sich umorientiert, dass sie sich breiter aufstellt und dass der Journalismus möglicherweise nicht mehr so wichtig wird.
Sie werden lachen. Diese Nebengeschäfte sind dazu da, den Journalismus zu finanzieren. Das ist einfach so. Da muss man auch gar nicht sich in die eigenen Taschen lügen. Und wenn ich im Jahr 10.000 Lesereisen verkaufe und an jeder Reise 80 Euro verdiene, dann fließt das auch irgendwo in die Etats, von denen die Gehälter gezahlt werden. Das ist völlig legitim. Das finde ich auch in Ordnung. Ist übrigens auch sehr schön für Leserblattbindung und solche Sachen. Also das ist okay, das kann man machen. Aber es, wie gesagt, es darf kein Bauchladen werden. Also wir würden nicht auf die Idee kommen, irgendwie Kleidung zu verkaufen oder so. Das ist nicht unser. Aber das mit der Lebensart, das haben Sie schön gesagt, nicht? Und da muss jeder halt entscheiden, was passt und was nicht passt. Da wird auch ausprobiert und wieder eingestellt, ne? Muss man sehen.
Also es wird keinen Moment geben, wo man den Eindruck hat, die Zeitung wird nur noch zum Produkt, zum branchenfremden Produkt mit dazugegeben.
Nein. Also ich kann jetzt nicht in die Glaskugel 250 gucken, aber schon die Verlage, die Zeitungsverlage sehen als ihr Hauptprodukt immer noch die Zeitung. Das ist der Nukleus. Da ist die Redaktion, die sammelt die Informationen und die gibt sie halt in die unterschiedlichen Kanäle. Und das ist halt die Stärke, ist immer die lokale Nachricht. Auch als wir über Paid Content gesprochen haben. Also wenn sie anbieten, eine Fußballberichterstattung zur WM und dafür extra zahlen, ne, da fasst sich jeder an den Kopf und sagt, pff, schalte ich um, lese ich was anderes oder ähnliches, nicht? Also auch diese lokale Kompetenz ist das, was sie monetarisieren können, exklusive Geschichten vor Ort, und das geben sie in die verschiedenen Kanäle rein. Aber im Moment ist der Hauptkanal noch die gedruckte Abo-Zeitung. Und wir haben wahnsinnig wirtschaftliche Unterschiede in Deutschland. Und die Zeitung, sag ich mal, der Verlagsumsätze, ist immer Spiegel der Wirtschaft vor Ort. Und die Kollegen in Freiburg und Regensburg, die haben eben andere Sorgen, Klammer auf, kriegen zum Beispiel keine Zusteller mehr, Klammer zu, als die Kollegen speziell in den neuen Bundesländern, wo die Wirtschaftskraft stark ist. Wir machen in unserer Umsatzerhöhung, aber ich wollte das heute hier nicht verkomplizieren, das ist sowas für Zahlenfetischisten wie mich, wir ermitteln Monatsstückwerte. Das heißt, wie viel Umsatz mache ich pro Abo pro Monat? Das ist der Vertriebsumsatz, das ist einfach, das ist der Vertriebspreis. Aber ich kann ja auch meinen Anzeigenumsatz pro Monat dividieren durch die Anzahl der verkauften Zeitungen. Und dann habe ich also einen Monatsstückwert, was ich an einem Abo verdiene. Und da haben Sie Unterschiede. Ich nehme mal die krassesten Beispiele. Also in Baden-Württemberg verdient die Zeitung an dem Monatsabo 44 Euro. In den neuen Bundesländern 30 Euro. Das ist ein Drittel Unterschied. Und das ist nicht, weil die Kollegen in Baden-Württemberg bessere Zeitungen machen, sondern weil das wirtschaftliche Umfeld da eben ein ganz anderes ist als irgendwo in Cottbus oder Halle oder Neubrandenburg. So, und das ist ja, das zeigt die Spreizung in der Branche, nicht? Und das richtet sich halt wirklich immer nach dem wirtschaftlichen Umfeld. Und geht's der Wirtschaft gut, geht's den Verlagen gut? Und wenn die Wirtschaft krankt, dann hinken wir auch hinterher, nicht? Und da können sie noch so gut sein. Das ist dann so. Da haben sie auch keine Chance, nicht? Also wenn, so gerade in neuen Bundesländern, wo ja ganze Industrien quasi ausgestorben sind in den letzten 20 Jahren, ja, klar, das führt zur Arbeitslosigkeit. Die Leute können sich das Abo nicht mehr leisten. Wenn die Industrie nicht mehr da ist, schaltet sie auch keine Anzeigen, und dann kommen sie in die Spirale rein, die sie in Baden-Württemberg eben nicht haben. Ich sage Ihnen das ganz offen. Alle reichen Pensionäre ziehen im Moment nach Freiburg. Das hat was mit Klima zu tun und ähnliches. Und das ist so wie hier bei uns im Prenzlauer Berg mit den Schwaben. Die Freiburger finden das gar nicht gut, weil die Immobilienpreise in die Höhe schießen und alles. Und da ziehen wohlhabende Pensionäre hin. Und ob das Abo 32 oder 36 Euro kostet, das ist denen völlig egal. Da bestellt keiner die Zeitung ab wegen der Abopreiserhöhung. Das sieht in den neuen Bundesländern aber ganz anders aus, wesentlich preissensibler. Nicht? Aber dafür haben die Kollegen in Freiburg das Problem, dass diese zugezogenen reichen Pensionäre, die haben es nicht nötig, morgens Zeitung auszutragen. Ist wirklich so. Nicht? Während sonst haben wir ja 30% Leute, die sich ihre Rente aufbessern. Aber so. Also die haben ein Luxusproblem sozusagen. Das ist ganz unterschiedlich. Also es ist wirklich, jede Zeitung ist irgendwie anders, weil jede Region in Deutschland auch anders ist.
Schließen Sie